Herzlich willkommen. Für den dritten Vortrag am heutigen Tage möchten wir mit dem Thema Es ist deine Projektion beginnen. Im Eigentlichen geht es um die Datenstrukturen und Algorithmen zum Rendern von OpenStreetMap-Daten. Und dazu möchten wir ganz herzlich den Jens Pönig der TU Chemnitz begrüßen.
So. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich nicht ganz allein hier stehe. Ja, kurzer Hinweis zu dem Vortrag. Die Nummern gehen für Sie vielleicht ein bisschen durcheinander. Das liegt einfach daran, ich musste den Vortrag gewaltig kürzen. Ich habe den vor 2 Monaten schon mal gehalten. Da hatte ich etwas mehr Zeit. Ich habe aber die kompletten Folien verlinkt. Jetzt schon, wer also einen Laptop da hat, kann mitlesen, hat dort den kompletten Foliensatz, damit Sie die Referenz haben, habe ich bewusst die Nummerierung beibehalten. Ja, wie kam es zu dem Vortrag überhaupt? Wir machen ja schon eine ganze Weile die Linux-Tage, ich glaube, der 18. sind es. Und zu Anfang hatten wir auch schon diese Karten. Wo kommen sie her? Das waren CIE-Karten, die es frei verfügbar gab. Die hatten aber eine fürchterliche Projektion. 2008 haben wir dann mal was davon gehört, dass es sowas wie OpenStreetMap gibt. Da war der Herr Topf hier mit dem Vortrag. Und da kam man doch auf die Idee, da können wir eigentlich unsere Karten selber bauen. Ja, gesagt, getan. Damals mit Mapnik gemacht, also nach dem Buch von Ramm und Topf. Problem von Mapnik ist nur, das braucht dahinter eine PostGIS-Datenbank. Und der Import dieser PostGIS-Datenbank hat damals 2009 etwa ungefähr 24 Stunden gedauert. 2 Jahre später habe ich es in 3 Tagen nicht geschafft, diese Datenbank zu importieren. Da war guter Rat teuer, wenn wir weitermachen wollten. Und da kam aber dann die Overpass-API auf. Allerdings konnte der Mapnik-Renderer nicht damit umgehen. Gut, aber damals war ich noch jung und wollte zu den Sternen greifen, habe gesagt, was Mapnik kann, kann ich schon lange. Und habe mir überlegt, selbst einen Renderer zu schreiben. Ich hatte vorher schon ein paar Experimente gemacht und habe dann einfach mal losprobiert. Und inzwischen sind die Karten mit diesem Renderer gemacht. Es war ganz gut, dass ich damit angefangen habe. Es kam dann nämlich kurz danach ein neues Projekt. Auch in Sachsen musste plötzlich ein Jakobsweg entstehen. Und für den Jakobsweg braucht man natürlich auch einen Pilgerführer. Und ein Pilgerführer braucht auch Karten. Ja, wo kriegt man Karten her, die möglichst nichts kosten? Ja, ich hatte meinen Renderer fertig und konnte dann die Karten zur Verfügung stellen. Gut, ich stelle heute kein fertiges Produkt vor, sondern halt die Algorithmen, wie kann man das vorgehen. Es geht dabei zum einen um sehr große Karten, also die Europakarten, die Sie unten sehen, wo man mit doch enormen Datenmengen zu kämpfen hat. Und zum anderen aber auch um Detailkarten. Geht dann bei dem konkreten Rendern ein kleines bisschen vielleicht durcheinander, also Brücken und Tunnel muss man in sehr groben Karten vielleicht nicht darstellen, aber ich will mal auf beides mit eingehen. So, also Gliederung. Zuerst gehen wir nochmal auf das OpenStreetMap-Datenmodell ein. Ich hoffe, das überschneidet sich nicht ganz so sehr mit dem vorigen Vortrag. Dann Datenverwaltung für große Karten. Welche Datenstrukturen können wir benutzen, um dann mehrere Milliarden Daten irgendwie im Hauptspeicher dann sinnvoll zu verwalten, darauf zuzugreifen. Dann kommen wir zur Quadratur der Kugel, Quadratur des Kreises, das überlassen wir den Politikern. Ja, das Rendern von Daten, also kriegen wir tatsächlich die Daten aufs Papier. Und dann wollte ich erst mal auf Höhendaten eingehen, die nicht zu OpenStreetMap gehören, sondern die man dann einfach dazu nehmen kann, wenn man Karten rendert. Okay, fangen wir an mit dem Datenmodell. Ist nicht das komplette Modell, das ist aber der Teil, den wir fürs Rendern brauchen. Also unsere eigentlichen Geodaten. Das ist gar nicht viel. Es gibt also bloß 4 verschiedene Objekte da drin. Das ist zum einen der Knoten oder Node. Der enthält neben der ID, dass man wiederfinden, die Koordinaten. Längengrad, Breitengrad, in Grad angegeben. Als Doppelwert ist erstmal zumindest so in der OpenStreetMap-Präferenz so angegeben, dass das Doppelwerte wären. So. Dann gibt es die Wege, die beschreiben also sämtliche Linien, Flächenobjekte, also oder Umrisse, sagen wir mal lieber, von Flächen. So, ein Weg setzt sich zusammen aus Knoten. Ein Weg enthält also nur Referenzen auf Knoten, selbst enthält er keine sonstigen Daten weiter. Und zwar in der richtigen Reihenfolge, logisch. Also wir können die Punkte von dem Weg nicht wild durcheinander mischen, wir müssen die Reihenfolge erhalten. Weg hat auch wieder eine ID. So, dann brauchen wir unter Umständen noch Zusammenfassung von Wegen. Das braucht man zum Beispiel für Polygone mit Löchern. Also ein Teich, der eine Insel enthält. Dort haben wir also sozusagen 2 Polygone geschachtelt, die irgendwie miteinander verbunden sind. Das ist aber nicht ein einzelner Weg. Dafür würde man zum Beispiel eine Relation brauchen. Andere Relationen sind zum Beispiel Wanderwege oder eben solche Routen oder sowas wie die Silberstraße durchs Erzgebirge, die sich ja aus vielen verschiedenen Straßenstücken zusammensetzt. Relationen also immer eine Zusammenfassung, oft von Wegen, manchmal auch von Nodes. So, nun müssen wir allerdings noch für jeden Weg oder generell für jedes Objekt beschreiben, was stellt es denn eigentlich dar. Für eine Koordinate nie unbedingt, die ist einfach eine Koordinate, die für sich steht. Aber wenn an dieser Koordinate zum Beispiel eine Ampel steht, dann sollte man das schon wissen, dass dort diese Koordinate bedeutet, dort steht eine Ampel. Das wird mit diesem Text gelöst. Text sind einfach Key-Value-Paare. So, und alles, was da drin steht, ist reine Konvention. Gibt es also keine festen Regeln. Man sollte sich an die Konvention halten, sonst kriegt man mit den anderen Nutzern von OpenStreetMap sicher Ärger. Gibt immer mal welche, die der Meinung sind, ein neues Schema durchzuführen. Und wer da einige Millionen Knoten schnell mal macht, der hat dann eigentlich auch dann wieder seinen Standard durchgesetzt. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Was wir hier gleich noch sehen, ist, es gibt keine Flächen. Flächen werden also über Wege abgebildet, in dem der erste und der letzte Knoten zusammenfallen und dann so durch spezielle Tags. Tag könnte zum Beispiel sein Area als Key und Value Yes. Das wäre zum Beispiel eine Fläche. Kann auch sein Land Use Wood oder Forest. Das ist dann auch klar, das ist eine Fläche. Das ist also auch wieder Konvention. Das macht das Render nicht unbedingt leicht. Diese Konventionen ändern sich auch von Zeit zu Zeit. Muss man also dann auch immer mal ein bisschen anpassen. Gut, hier nochmal zum Nachlesen im Detail. Wichtig vielleicht noch, wir haben also für Nodes, für Wege und für Relationen jeweils IDs, 64 Bit lang. Diese IDs können sich überschneiden, also sind eigene Namensräume. Man kann das also dann, wenn man sich die Datenstrukturen im Computer abbildet, die Sachen nicht zusammenfassen, sondern braucht also dreimal einen ID-Namensraum. Macht zum Teil auch Probleme an manchen Stellen. Gerade wenn man die Tags irgendwie zuordnen will, zu IDs, muss man wirklich die Tags für Wege, für Knoten und so weiter getrennt verwalten. Man kann nicht einfach auf eine ID verweisen, weil das nicht eindeutig ist unbedingt. Okay. Ja, wie kommen wir an die Daten ran, wenn wir das Schema haben? Kommen noch ein paar mehr Tabellen dazu, Historie und sowas. Und man kann auch Tracks hochladen. Brauchen wir alles nicht fürs Rendern. Für uns also reichen diese vier Objekte. Ja, wie kommen wir ran? Das erste oder der Single Point of Truth sozusagen ist die API von OpenStreetMap. Das ist wohl eine Postgres-Datenbank im Moment, an die ich über einen XML-Dialekt rankomme, also Anfrage dann über eine Art REST-Interface-Stelle. Ist nicht wirklich REST, aber in etwa. Und ich bekomme dann in XML eine entsprechende Antwort. Das funktioniert aber nur für kleine Gebiete. Wer selbst mappt mit JOSM oder sowas, da wird also dort festgestellt haben, wenn man das Gebiet in einer dicht erfassten Region größer als 500 mal 500 Meter wählt, was man runterladen will, dann kriegt man dort schon eine Meldung, viel zu viel Daten ist nicht. Ist also wirklich nur eigentlich gedacht zum Editieren für kleine Gebiete, aber nicht für Kartenrendern. So, was kann man da noch machen? OpenStreetMap stellt das sogenannte Planet-File zur Verfügung. Das ist also der gesamte Datenbestand, wird einmal in der Woche zusammengefasst und kann man sich dann einfach runterladen. Das ist also ein ziemlich großer Rübel von Datei, den man dann einfach eben per Curl oder wie auch immer sich dann zieht. Format ist also diese entweder XML, nochmal komprimiert, ein ZIP drüber gelassen, glaube ich, oder dieses, ja, wie ist das, Protokoll-Buffer-Format von Google definiert. Das wird also auch benutzt. Es wird diskutiert, anderes Binärformat zu verwenden, ist aber meines Wissens noch nichts umgesetzt. So, von diesem Planet-File gibt es Extracts. Wenn man also nicht die ganze Welt braucht, sondern mit Europa zufrieden ist oder auch vielleicht mit einem einzelnen Bundesland zufrieden ist, das macht die Geofabrik, also der Herr Ramm und der Herr Topf stehen dahinter. Die erzeugen jeden Tag aktuell diese Dump-Files der Einzelkontinente, Einzelländer, Einzelregionen. So, wenn wir aber online abfragen wollen, auch die ganze Welt und größere Regionen, gibt es diese Overpass-API. Das ist also eine spezielle Datenbank, komme ich dann nochmal drauf. Dort dürfen auch größere Regionen abfragen, in gewisser Weise beliebig große Regionen. Man soll es aber nicht zweimal hintereinander eine große Region abfragen. Da sind dann also entsprechende Sperren drin, um sowas zu verhindern, also sprich, dass der Server dort überlastet wird. Aber wenn man weiß, was man tut, kann man also schon mal auch Deutschland mit einer Abfrage dann komplett sich holen. Aber das muss dann wirklich beim ersten Versuch gut gehen. Die zweite Abfrage, wie gesagt, da wartet man dann lange. Gut, ja, da das bei nicht immer ganz gut geht und wenn man große Karten machen will, ist es also auf jeden Fall sinnvoll, man stellt sich eine eigene Datenquelle zur Verfügung. Muss also irgendwie selber mit den Daten klarkommen. Ja, wir können das Planet-File also holen, müssen es dann bloß irgendwie dann zugreifbar machen. Ja, also das direkte Lesen der Dump-Datei, zumindest für große Karten, ist nicht diskutabel. Das dauert einfach viel zu lange. Also auch in dem Protokoll-Buffer-Format, das also einfach bloß die Datei zu lesen und mal zu gucken, wie die Objekte aussehen, das dauert 3 oder 4 Stunden für Europa. Das ist also fürs Rendern von Karten dann einfach zu langsam. Ja, alles in den Hauptspeicher reinladen, da wird es einfach ein bisschen viel. Ich komme dann gleich nochmal zu den Datenmengen. Wir brauchen also eine Datenbank. Mapnik selbst benutzt eben diese PostgreSQL-Datenbank mit der PostGIS-Erweiterung. Alternativ, eben was eben seit einiger Zeit zur Verfügung steht, ist diese Overpass-API. Das ist seit 2011, gibt es die meines Wissens. Gibt es hier schon noch andere Möglichkeiten? Shapefiles benutzen auch manche, habe ich keinerlei Ahnung. Also ich komme nie aus dem GIS-Bereich und habe mich also bloß nebenbei ein bisschen damit beschäftigt. So, ja, und eine solche Datenbank müssen wir halt mit den Daten, mit dem Dump zum Beispiel füllen. Also wir holen uns entweder den Weltdump oder eben den Europadump. Ich hole mir den Europadump täglich und spiele den dann ein. So, das habe ich also mit PostgreSQL 2008 noch erfolgreich gemacht an einem Tag. Also übers Wochenende immer den Dump reingezogen, hatte ich die Woche über Zeit, mit den Karten rum zu experimentieren. Und dann konnte ich nächste Woche einen neuen Dump holen. Aber als das dann die zwei Jahre später die 3-Tage-Grenze überschritten hat und die Datenbank immer noch nicht gefüllt war, habe ich den Spaß dann aufgegeben. Es gibt dort einen Slim-Mode, dass man die aktuell erhalten kann, also das Einspielen nur einmal macht. Das dauert aber dann, würde ich mal sagen, Größenordnung 14 Tage. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht getestet. Und man kann das dann also die Minuten-Diffs oder Stunden-Diffs dann sich holen und dann die Datenbank so aktuell halten. Aber jedes Mal, wenn man neu aufsetzen muss, hat man also wieder den Aufwand. So, und bei der Overpass-API hatte ich damals festgestellt, ja, statt 3 Tage und nicht fertig geworden, 3 Stunden und alles war passiert. Aber ging halt nie mit Mapnik, also musste man halt den Renderer selber schreiben. Inzwischen dauert das Einspielen der Europa-Datenbank in die Overpass-API auch etwas länger, obwohl der Rechner schneller geworden ist. Ich bin jetzt bei etwa 5 Stunden. Ist aber im Rahmen, also läuft jede Nacht durch. Also die Diff-Files kann man machen, sicher sinnvoll, aber man kann es also auch so machen. Gut, Frage, wie komme ich an die Overpass-API ran? Ich kann das auf der Kommandozeile machen, ist also ein Kommandozeileninterpreter da. Der erwartet seine Abfrage über die Standard-In und wirft das Ergebnis über die Standard-Out raus und dann kann ich das entsprechend parsen. Ergebnis kommt in XML oder seit einiger Zeit auch in JSON. Habe ich noch nicht getestet. Zweite Variante ist ein CGI-Skript. Dazu muss dann noch ein Daemon gestartet werden. CGI-Skript kommuniziert mit dem Daemon über Shared Memory. Und das geht also auch ganz vernünftig und damit kann man also auch ganz einfach einen Webserver sich selber aufsetzen, also seinen eigenen Overpass-API-Server aufsetzen. Und da kann man ja dann andere Zeitbegrenzungen einstellen und kann dann also beliebig große Anfragen machen. Und wenn man niemand anders mit auf den Server lässt oder nur wenige Leute, hat man auch keine Probleme, dass dann andere Leute das Ding überlasten. Gut. Abfragesprachen ist also zum einen ein XML-Dialekt, die ältere Variante, und die zweite Variante ist das OverpassQL, Overpass Query Language, um die ganze Sache ein bisschen kompakter zu schreiben. Schauen wir uns einfach mal an, wie sieht das aus, wenn wir jetzt von dem Gebiet alle Daten komplett abfragen wollen, sind noch nicht alle Daten. Es fehlt hier noch ein kleines bisschen was, nämlich dann, wenn Relationen noch weitere Wege enthalten, die habe ich dann nicht nochmal gemacht. So, wie funktioniert das? Die Variablen stehen also einfach für Koordinaten, Süden, Westen, Norden und Osten. Ich frage also einfach alle Knoten des Gebietes ab. Dann hole ich mir alle Relationen. Oh, Moment. Na, hier. Hole ich mir alle Relationen zu diesen Knoten, also alle Relationen, die den Knoten, diese abgefragten Knoten enthalten, und speichere mir dann in einer Hilfsvariable. Warum in einer Hilfsvariable? Die Kommandos arbeiten ja immer so, wir haben also eine Eingabemenge, eine Ausgabemenge und die Ausgabemenge des einen Kommandos ist die Eingabemenge des Folgekommandos. So, wir brauchen auch die Knoten nochmal für die Wege. Deshalb müssen wir das erstmal zwischenspeichern, die Relation. Relationen sind weniger als Wege, deshalb machen wir erst die Relationen, speichern die also in der Hilfsvariable. Dann holen wir uns die Wege. So, und dann holen wir uns noch aus den Wegen, die haben wir also jetzt in dem Zwischenspeicher aktiv, holen wir uns noch die Relationen, die diese Wege umfassen. Das B steht immer für Backward. Das sind also sozusagen die Rückwärtsreferenzen. So, das Ganze ist geklammert. Das bedeutet, also sämtliche Ergebnisse fassen wir jetzt am Ende noch zusammen. Und eine Ausgabe müssen wir noch machen mit dem Out. QT steht für Quadteil. Das heißt, einfach, der sortiert nicht. Sortieren frisst plus Zeit. Sortieren nützt uns eh nicht. Die ID-Sortierung hat keinerlei Bedeutung. Ja, das ist also im Prinzip die Erfassungsreihenfolge. Was wollen wir damit? Ja, so kriegt man es also dann hin. Overpass XML sieht also einfach ein bisschen ausführlicher aus, geschwätzischer. Wer das lieber hat, kann das auch so schreiben, ist genau die gleiche Abfrage. Man sieht es auch nicht ganz konsequent oder ganz logisch. Also die Knotenabfrage aus dem Gebiet heißt ja B-Box-Query. Das ist warum so, das passt also zum Rest dann auch nicht dazu. Rest, denke ich, ist ganz gut lesbar. Okay. Ja, so sieht die ganze Sache aus. Ergebnis ist dann ganz normales XML, genauso wie Sie das dann in dem Planetdump, dem XML-Dump finden. Also einfach die Knoten hintereinander weg, dann kommen alle Wege und dann kommen alle Relationen hintereinander weg und dann entsprechend die Elemente dieser entsprechenden Objekte. So, das ist ein sehr flacher DOM-Baum, wenn wir es uns im DOM-Modell anschauen. Das ist auch sehr günstig, denn mit DOM wollen wir sowas lieber nicht parsen. Da müssen wir alles in den Speicher ziehen und dafür ist die Datenmenge einfach ein bisschen groß. Also Sachs Parser und alles wegwerfen, was wir nicht brauchen. So, und das geht eben dadurch, dass das nicht so sehr tief verschachtelt ist, geht das also ziemlich einfach. Ich nehme zurzeit libexpat. Man könnte das genauso gut mit Qt zum Beispiel machen, der Qt-Parser. Ich habe auch keine Messung gemacht, ob was schneller ist, was langsamer ist. Funktioniert jetzt einfach und man muss es umstellen, wenn es geht. Ja, okay. Datenverwaltung für große Karten. Jetzt wissen wir also erstmal, wie kommen wir ran. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wir wollen die Europakarte rechnen, wie machen wir das sinnvoll. So, was haben wir an? Was haben wir zu verwalten? Wir brauchen dadurch, dass die Wege die Knoten nicht enthalten. Das macht übrigens Mapnik anders. Die haben also in der Postgres-Datenbank, werden die Wege also sofort mit den Koordinaten angereichert. Deshalb dauert auch der Import so lange, unter anderem deshalb. Das haben wir also bei Overpass API nicht. Wir können das in der Abfrage formulieren. Für große Karten wird das aber sehr teuer. Wenn wir also uns für alle Wege die Knoten suchen, ist sinnvoller, wir ziehen die Knoten erstmal alle in den Hauptspeicher. Müssen wir uns bloß überlegen, ob das geht. Müssen wir uns mal überlegen, wie viel brauchen wir an Daten. Wir brauchen die ID, die ist 64 Bit groß. Brauchen wir wirklich 64 Bit? Schauen wir mal. Ich habe mal das Browserfenster aufgemacht, wie weit wir mit den Nummern sind, mit den Knotennummern. Da sind wir also 2 hoch 32 minus 226 Millionen. Das war vor einem Monat, waren es noch 250 Millionen frei. Also es wird nicht mehr lange dauern, dann geht es wirklich nicht mehr mit 32 Bit. Also vorzeichenbehaftetes 32 Bit haben wir schon vor ein paar Jahren überschritten. Vorzeichenlos ging es gerade noch so, aber es wäre nicht wirklich zukunftsträchtig. Also Jahr 2017 werden wir damit nicht mehr erleben. Gut. Also 64 Bit für die ID, Längengrad, Breitengrad als Doppelwert, sind wir bei 24 Byte erstmal, nur für so einen Knoten, ohne Text. Im Wesentlichen brauchen wir aber auch die Knoten, damit wir die also für den Weg wissen, wo der langläuft. Die Koordinaten halt, um die zuordnen zu können. So, und dazu müssen wir natürlich, das brauchen wir ja, irgendwie eine Zuordnung, ID zu diesen Werten, also ein Dictionary. So, und da brauchen wir noch ein bisschen Verwaltungsinformationen. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man das als Hash verwaltet, brauchen wir ungefähr 50 Byte Verwaltungsinformationen pro Eintrag. Für einen Binärbaum brauchen wir also drei Pointer, links, rechts, nach oben. Und noch ein bisschen Balanceinformationen kommen auf ungefähr 30 Byte. Für Europa sind wir damit bei einem Bedarf von ungefähr 80 Gigabyte. Gut. Wird nicht jeder in seinem PC stecken haben. Ja, 64-Bit-Adressraum brauchen wir also auf jeden Fall auch, ist klar. Also auf dem 32-Bit-System wird das nichts. Das ist auch eine Falle, wo ich erstmal reingefallen bin, als ich damit angefangen habe. Ja, ich dachte eigentlich immer, dass hier MLog immer Speicher liefert. Habe ich mal gelernt unter Linux. Ja, dort hat es mal keinen Speicher geliefert, weil einem einfach der Adressraum nicht gereicht hat. Lag nicht am Hauptspeicher, sondern einfach. Die 32 Bit nicht. Gut, können wir den Speicherbedarf verringern? Ja, schauen wir erstmal. Moment, hier ist es wahrscheinlich genau vertauscht. Ja, was haben wir, wie viele Knoten haben wir überhaupt? Also 3 Milliarden sind es weltweit. Das kann man in der OpenStreetMap-Statistik angucken. Die Europa habe ich vor 2 Monaten mal gezählt. Natürlich nicht per Hand, sondern beim Import einfach mal mitgezählt, wie viel es sind. 1,6 Milliarden, man sieht also auch, wo am meisten gemappt wird. Ich würde mal sagen, von den 1,6 Milliarden wird eine knappe Milliarde in Deutschland liegen. Also wenn man sich auch die Karten anguckt, dann sieht man sehr deutlich, wo am meisten gemappt wird. Die Wegezahl, das hält sich sehr an Grenzen, das sind also weltweit 300 Millionen ungefähr. Das ist also noch überschaubar. Okay. Moment, nee, war einfach. Ja, mit den Folien vertauscht. Gut. Ja, wie können wir den Speicherbedarf verringern? Also wir haben jetzt gesehen, was wir brauchen, 80 Gigabyte, wenn wir naiv rangehen, haben wir nicht. Erster Trick, wir arbeiten ganzzahlig, die Koordinaten. Wir multiplizieren alles mit 10 hoch 7 durch. Da überschreiten wir gerade so den INT32-Bereich nicht, für Längen- und Breitengrad. So, die Genauigkeit ist immer noch kleiner als 12 cm oder besser als 12 cm. So genau können wir sowieso nicht erfassen mit unseren Amateurgeräten. Es gibt Daten, die besser erfasst sind, ist klar. Aber Und wenn wir ehrlich sind oder wenn man mal genauer reinguckt, wie bestimmte Dinge auf den zentralen Servern implementiert sind, die machen das genauso, den gleichen Trick mit diesen Durchmultiplizieren. Die Daten werden also gar nicht genauer gespeichert, nützt uns also gar nicht, wenn wir genauer rechnen. Und wie man sich leicht überlegen kann, ist es aber auch genauer, als wenn wir mit Float arbeiten, weil wir von Float ja noch ein Exponent speichern müssen und die Bits gehen uns verloren. So, damit haben wir schon den Speicherbedarf für die Koordinaten schon mal halbiert. So, dass man Quartile-Index nutzen kann, interessiert uns hier weniger. So, und jetzt machen wir noch einen weiteren Trick. Wir speichern die IDs nicht, sondern wir benutzen eine Sparse-Table. Sparse-Table, wir benutzen also ein großes Feld. IDs sind ja zum Glück Nummern, positive Zahlen. Ist also nicht weiter als ein Feldindex, aber ein Feld, was viele Lücken hat. Das heißt, wir machen erstmal nur ein großes Bitfeld und schreiben eine 1 rein, wenn dort eine Koordinate ist auf dieser ID und eine 0, wenn keine ist. So, dann machen wir Blöcke und dann müssen wir also dort, wo wir Daten haben, müssen wir natürlich die Daten noch verlinken. Da müssen wir dann immer durchzählen. Wir gucken also erstmal nur nach in dem Bitfeld, ist da was da? Dann gucken wir nach, wie viele Bits sind vorher gesetzt in diesem Block und zählen dann in einer einfachen Liste, die wir hier einfach ranhängen. Zählen wir, das ist etwas sehr empfindlich. Furchtbar. Na, sorry. Da wollte mich ja. Ja, zählen in der einfachen Liste dann einfach durch, an welcher Stelle unsere Koordinate steht. So, die Blockgröße, also diese Datenstrukturen gibt es fertig zur Verfügung, Google Sparse Table, fertig implementiert, kann man also einfach benutzen. Ja, dort wird also die Blockgröße wird auf 48 Bit festgelegt, ist einfach so, kann man ändern, aber ich denke mal, Google wird sich was dabei gedacht haben, warum die so gewählt wurde. Und wir können also jetzt den Speicherbedarf enorm reduzieren, wir kommen also für Europa dann auf 13 GB. So, und das kriegt man in den Hauptspeicher, also 32 GB geht also auf einen normalen Consumer Board. Damit kann man also arbeiten. Also mit 16 GB Hauptspeicher funktioniert das Rendern ganz gut, auch für die Europakarte. Okay, so, die weiteren Datenstrukturen, die wir noch brauchen, das ist jetzt also nichts Besonderes mehr. Jetzt haben wir eine überschaubare Datenmenge. Das Problem ist wirklich nur die Knoten, die man einfach im Hauptspeicher halten soll, damit man schnell darauf zugreifen kann. So, die Wege und die Relationen sind also nicht so sehr viele. Dort können wir mit den klassischen Datenstrukturen wie Dictionary und Liste arbeiten. Also für den Weg brauchen wir eine Liste der Knoten. Also da Knoten-IDs für jeden Weg. Und dann brauchen wir natürlich noch irgendwie am besten Dictionary über alle Wege, die uns in dem Moment interessieren. Der Schlüssel wäre die ID und dann der Eintrag wäre dann jeweils die Knotenliste. Dazu brauchen wir noch die Tags. Was bedeutet der Weg? Je nachdem, wie man genau den Renderer schreibt, haben wir da mehr oder weniger Tags. Aber auch das ist wieder einfach. ID halt das Objekt und dann als Value benutzen wir dann auch einfach wieder eine Liste von Paaren, zwei Strings jeweils und haben dann diese Information. Ja, Relationen und Wege dann also gleich verwalten. Okay, das also zur Datenmenge. Das ist nur ein Problem, wenn man mit sehr großen Karten arbeitet. Wenn man also hier sowas macht wie diese kleinen Schnipsel da, 5x5 Kilometer, diese Karten, ja, da zieht man einfach alles in den Hauptspeicher von diesem Gebiet. Da haben wir überhaupt kein Problem. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, der den Vortrag auch den Namen gegeben hat, zumindest den ursprünglichen Namen. Fiel mir gerade so ein, als wir hier dieses Motto ausgearbeitet haben, dass mir das ja so schön passt. Ja, wir müssen also irgendwie unsere Daten von der Kugel auf die Fläche bringen. Nochmal kurz zu den Begriffen. Wir haben also ein Kartennetz auf der Erde, also um die Koordinaten anzugeben. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Positionsangaben auf der Erde zu machen. Wer in Deutschland also mit solchen Dingen zu tun hat, der wird dort hauptsächlich mit Gauss-Krüger Nummer 3 arbeiten, ne, wenn ich das mal so richtig informiert bin. Ich habe mich dann mal vor langer Zeit damit mächtig abgemüht und bin nicht so ganz klar gekommen. Das war vor diesem Geo4G. Ja, aber das, was wir üblicherweise hier benutzen in OpenStreetMap, ist das WGS84. Wir haben also einen Breitengrad. Das sind also diese Scheiben. Also wenn wir vom Äquator her durchschneiden, immer parallel bis zum Nordpol, dann immer parallele Scheiben rausschneiden und dann messen wir also einfach den Winkel gegenüber dem Äquator. Der Äquatorebene. Das wäre also der Breitengrad oder die Latitude, mit Phi bezeichnet üblicherweise. Und die Längengrade, da hat man also einfach nach langen Diskussionen festgelegt, dass die Null durch Greenwich geht, Lange war auch Paris in der Diskussion, weil die eigentlich die meiste Arbeit dafür geleistet haben, dass wir das überhaupt haben, so ein Gradnetz. Ja, und dann ist das also einfach in 360 Grad, also 180 plus, 180 minus eingeteilt. Gut, das nur zu den Begriffen. Erdradius brauchen wir noch. Wir gehen also im Weiteren immer davon aus, die Erde ist eine ideale Kugel. Das bisschen Abweichung interessiert uns für unsere Datengenauigkeit. Nee. Wäre jetzt vielleicht interessant, wenn wir Seekarten machen würden, wenn wir nach Amerika navigieren wollen danach. Das würde vielleicht schief gehen, aber so innerhalb von Deutschland macht der Fehler überhaupt nichts aus. Gut, ja, jetzt müssen wir aber diese Kugel in die Ebene bringen. So, eine Kugel lässt sich nicht in die Ebene abwickeln. Wer hat mal Differentialgeometrie gehört, der weiß das. Ich habe es gehört. Gut, also müssen wir eine Projektion machen. Das heißt, wir müssen die ganze Geschichte ein bisschen verzerren, aber möglichst so, dass wir möglichst wenig Fehler machen. So, da können wir verschiedene Ziele haben. Zum einen die Richtungstreue. Das heißt also, wenn wir auf den Kompass gucken, idealen Kompass, und auf die Karte gucken, sollten die Richtungen übereinstimmen. Und auch die Formen von Gebieten sollten möglichst übereinstimmen. Die zweite Geschichte ist, die Flächentreue, das heißt also, die Fläche in der Natur soll genauso groß sein wie die Fläche auf der Karte. Diese beiden Ziele können wir nicht gleichzeitig verwirklichen. Die widersprechen sich. Ja, dafür müssen wir also, es gibt aber, um diese Ziele einzeln zu verwirklichen, dann entsprechende Projektionen, die die Umrechnung machen, aber eben, wie gesagt, nicht gleichzeitig. Fangen wir an, diese Projektion, die jeder kennt, von Google zum Beispiel, Spherical Mercator, macht es genau genommen Google. Ursprünglich hieß es Mercator-Projektion, wenn man davon ausgeht, dass die Erde eher ein Ellipsoid als eine Kugel ist. Spherical Mercator sagt einfach, die Erde ist eine ideale Kugel. Was machen wir da? Wir stülpen also einen Zylinder über die Erde, und zwar in Nord-Süd-Richtung. So macht es halt Google. Das ist also diese Projektion, die wir also von allen OpenStreetMap-Karten auch kennen oder von fast allen. So, stellen in die Mitte der Erde eine kleine Lichtquelle und gucken nach, welche Schatten auf den Zylinder fallen. Und einen Zylinder können wir aufschneiden und in die Ebene abrollen. Dann haben wir schon eine Karte. So, damit die Winkeltreue stimmt, müssen wir noch ein bisschen dran rumzerren. Wer den Foliensatz komplett hat, der findet dort auch die Formeln, wie man das machen muss. Diese wilde Formel, die dort steht, mit diesem hier Logarithmus und den 1 durch Cosinus, nicht erschrecken, das ist nichts weiter als die Stammfunktion von 1 durch Cosinus Phi. Gut. Eigenschaft ist, also bleiben wir nochmal dabei, ist also diese Projektion ist also winkeltreu. Das heißt, wir können da noch navigieren. Und für kleine Gebiete ist sie formtreu. Das heißt also, Gebiete werden nicht verzerrt. So, Nachteil ist dieser Winkeltreue und Formtreue, dass die Flächen nicht erhalten bleiben. Also wer jetzt mal eine Karte macht, die Weinanbaugebiete in Portugal und in Schweden, der könnte unter Umständen mit der Mercator-Projektion rausbekommen, dass Schweden viel mehr Weinanbau hat als Portugal. Das klingt nicht wirklich logisch. Liegt an der Projektion, dass einfach dann Schweden viel zu groß dargestellt wird. Man sieht das hier ein kleines bisschen schon, dass die Gebiete am Rand dann auseinandergezerrt werden. Was machen wir da? Wenn wir Flächentreue machen wollen, also gerade für solche politischen Karten ist das sehr gut, wenn man sowas braucht, Flächen vergleichen will, große Flächen, also hier sieht man sie auch im Bild von Nordamerika, die haben also, werden sicher nicht glücklich mit der Mercator-Projektion, wenn sie das ganze Land abbilden wollen. Dafür können wir also zum Beispiel die Albers-Projektion benutzen. Wie funktioniert die? Wir nehmen uns einfach zwei Breitenkreise, einen relativ weit im Norden von unserem interessanten Gebiet, einen relativ weit im Süden von dem interessanten Gebiet, und legen jetzt durch diese beiden Breitenkreise einen Kegel. Da schneidet sich, also bildet irgendwo eine Spitze. Die Breitenkreise sind ja verschieden groß. So, und jetzt den Kegel können wir auch abwickeln. Das machen wir einfach. Wir müssen auch hier noch dran rumzerren, dass wir die Flächentreue erhalten. Auch in der ausführlichen Im ausführlichen Foliensatz stehen die Formeln da. Dort habe ich die Herleitung allerdings nicht mit dazu geschrieben. Die ist also durchaus etwas aufwendig. Ich habe die Quelle angegeben, wo man die findet. Kann man dort auch sehr gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, ist nicht ganz so leicht einzusehen wie bei der Mercator-Projektion. Gut, schauen wir uns das einfach mal im Vergleich für Deutschland und ein bisschen dazu an. Links sehen wir also die Mercator-Projektion, rechts die Albers-Projektion. Man sieht also hier deutlich die Krümmung auf der rechten Seite. Diese Verzerrung, dass also links die Flächen auseinandergezerrt werden, ist, wenn man sehr genau hinguckt, erkennt man es, aber man sieht also, der Fehler ist also vertretbar für Deutschland. Der Unterschied ist wirklich nicht sehr groß. Bei einer Europakarte müsste man also dann schon ein bisschen mehr aufpassen. Okay, das zur Projektion. Wir haben also jetzt unsere Daten in die Ebene projiziert. Die Ebene ist allerdings jetzt genauso groß wie die Erdfläche, mehr oder weniger. Das nützt uns für eine Karte nicht. Wir müssen es also erstmal noch ein bisschen kleiner machen. Und dann wollen wir natürlich auch irgendwelche Linien und dann Flächen und Ähnliches sehen. Müssen wir also zum Rendern kommen. So, Rendern, also das haben wir für große und kleine Karten. Auch die Projektion haben wir schon für große und kleine Karten. Wobei wir gesehen haben, für kleine Karten reicht uns also mehr Karte vollkommen aus. Für große Karten, wie gesagt, brauchen wir eventuell was anderes. So, Koordinatentransformation. Der erste Schritt, das haben wir gerade besprochen. Projektion, dass wir es in der Ebene haben. Und der zweite ist einfach eine Umskalierung. Schauen wir uns einfach nochmal ein Bild an. Wir haben also auf dem linken Bild, habe ich also einfach mal vier OpenStreetMap-Kacheln zusammengeklebt. Und ich will also so ein kleines Gebiet in Deutschland dort raussuchen und das will ich dann auf diese Fläche umrechnen. Ist also jetzt, wenn wir das einmal haben, ziemlich einfach, diese Umrechnung, was wir noch beachten müssen. Die meisten Grafiksysteme benutzen ein linksdrehendes Koordinatensystem, wahrscheinlich in Australien erfunden. Ja, müssen wir also dann die Y-Koordinate nochmal einen Vorzeichenwechsel machen, Verschiebung des Nullpunktes und einen Skalierungsfaktor ran. Skalierungsfaktor ist relativ einfach. Wir können also einfach auf der Kugel Oberfläche dann einen Abstand messen, der auch in der Karte vorkommt am besten. Und dann sagen wir, also ein Kilometer halt auf der Kugel soll halt auf der Karte 25 Pixel sein. Und daraus rechne ich mir einfach den Skalierungsfaktor aus. Also einfache lineare Transformation. Auch im ausführlichen Vortrag nochmal genauer dargestellt. Gut, damit haben wir das. Also erst die Transformation in die Ebene, dann skalieren wir das um und schneiden uns das Stück raus, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir das ganze Zeug malen. Dazu brauchen wir üblicherweise eine Grafikbibliothek. Da müssen wir uns überlegen, was wir wollen. Welches Ausgabeformat? PNG ist ganz hübsch. SVG, das ist eigentlich bloß eine Transformation der Probleme. Da brauchen wir dann einen SVG-Renderer, der mit solchen Datenmengen umgehen kann. Oder halt PDF. PDF gleich dazu ist für Kartenrendern nicht unbedingt das Ideale, weil viele Sachen gehen sehr schön mit Transparenzen zu machen und die PDF-Spezifikation weiß nicht, was Transparenzen sind. Wer schon mal als Inkscape PDF exportiert hat und das in eine Druckerei gegeben hat, wird schon, sicher schon sein blaues Wunder erlebt haben oder eher ein sehr buntes Wunder. Hatten wir also bei den Plakaten hier schon mehrfach. Gut. Also es ist es ja oftmals sinnvoll, wirklich eine Rastergrafik zu rechnen. Wenn man jetzt die Sachen ausdrucken will in genügend hoher Auflösung und mit der dann weiter die dann einfach zu drucken. So, ja, wir müssen die Grafikbibliothek muss natürlich dann die entsprechenden Zeichenoperationen können. Also insbesondere brauchen wir Multipolygone, aber das müssten eigentlich alle besseren Bibliotheken können. Das habe ich sogar mit dem TK Canvas hinbekommen, die Multipolygone. Das war also mein erster Renderer mit TickleTK. Das ist auch schon sehr lange her, ist auch noch auf meiner Webseite zu finden. Ich weiß auch nicht, ob er noch funktioniert. So, Unicode-Font-Unterstützung ist natürlich eine ziemlich wichtige Sache, wenn wir über Deutschland hinausgehen. Dann brauchen wir nicht mal über Deutschland hinaus zu gehen, schon wenn wir ins Sorbische kommen und die sorbischen Namen benutzen wollen, brauchen wir schon Unicode. Ja, Zeichnen von Icons ist natürlich eine hübsche Sache, wenn das geht. Also irgendwelche kleinen PNG-Bildchen, wenn wir irgendwas darstellen wollen. Sie kennen vorne die Karte, also das Linux-Tagessymbol sollte schon mit in die Karte rein. Sowas sollten wir schon hinbekommen. Kompositionsoperatoren kommen wir dann nochmal konkret dran. Gedrehter Text ist natürlich auch noch eine nützliche Sache für Beschriftungen, wenn das geht. Was kann man nehmen? MapNIC selbst benutzt meines Wissens AGG als Bibliothek. Das hatte ich aber mir mal angeschaut. Da bin ich nicht so richtig durchgestiegen. Die Bibliothek ist sehr, sehr low-level. Muss man sehr viel selbst programmieren. Ich habe mich dann für Cairo entschieden. Sehr angenehm. Alternativ könnte man genauso gut die Qt-Grafikbibliothek benutzen. Die soll schneller sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Kann die gleichen Zeichenoperationen, sollte also problemlos austauschbar sein. Ja, SVG hatte ich gesagt, da können wir einfach ausschreiben in Ausgabestrom als SG oder eben als Unicode, aber dann braucht man einen SVG-Renderer, der damit klarkommt. Wurde übrigens in der Anfangszeit von OpenStreetMap sogar gemacht mit dem OSMA-Render. Der hat SVG geschrieben. Vorteil war, man konnte den Renderer sehr leicht lesen und verstehen und dort Dinge abgucken, aber dann musste halt Inkscape damit irgendwie klarkommen. Gut, wie funktioniert das Cairo-Zeichenprinzip? Wir haben also eine Vorlage und erzeugen eine Maske. Eine Maske ist also sowas, wo wir also Dinge rausschneiden, wo wir die Vorlage durchpressen. So, und das Ergebnis ist dann also einfach unser Hintergrund oder unsere Quelle durch die Vorlage durchgedrückt. Nur das wird gedruckt. Also das Blaue sozusagen in dem rechten Bild, das war also einfach schon da. Also nur dort, wo dieses Kreuz ist, nur dort wird das Bild durchgedrückt. Das ist also einfach nur hier die Idee. entweder durchgedrückt oder auch ersetzt. Das sind also die beiden Operationen, die wir brauchen. Das unterscheidet sich, sobald wir mit Transparenzen arbeiten. So, ja, wie geht man dann vor? Ja, es ist also sinnvoll, das hat sich bei mir gezeigt, wenn man dieses Bild in einzelnen Ebenen zeichnet, sprich also Einzelbilder zeichnet, Schicht für Schicht, und diese Einzelbilder dann einfach übereinander klebt. So, Reihenfolge ist also erstmal so, dass man hier anfängt mit Flächen mit Höhenschattierungen, wo dann eine Schattierung drüber muss, dann die Höhenschattierung und dann die Ozeane drüber. Warum so rum? Das Problem ist, wer vorhin schon im Vortrag da war, SRTM-Daten, die sind nicht sehr gut. Das heißt, der Ozean hat nicht die einheitliche Höhe 0, sondern die Daten schwanken ganz schön. Unter Umständen sogar bis minus 32.000. Das wollen wir natürlich nicht, dass wir auf dem Ozean irgendwelche Schattierungen haben. So, genauso betrifft das jetzt irgendwelche Seen, Stauseen oder sowas. Auch da haben wir nicht unbedingt immer eine einheitliche Höhe darauf und würden dann eine Schattierung darüber kriegen. Das sieht nicht besonders schön aus. Deshalb sollte man das nach der Schattierung malen. Einfach drüber malen, sieht man die Schattierung nicht mehr. So, Wege sowieso nie und der Beschriftung dann so ziemlich zum Ende. Diese Reihenfolge sollte man natürlich konfigurierbar machen, je nach Problem. Muss man davon abweichen, bestimmte Dinge anders machen oder auch Beschriftungen schon manchmal ein paar vorher machen, ein paar dann vielleicht erst an einer späteren Stelle. So, fangen wir an, wie zeichnen wir einzelne Objekte? Fangen wir mit einfachen Wegen an. Wir hatten es, wenn wir ans Datenmodell denken, ist also nichts weiter als eine Sammlung von Knoten, die der Reihe nach kommen. Müssen wir uns also die Koordinaten suchen, jede Koordinate umrechnen und dann verbinden wir die einfach. Ein paar Besonderheiten muss man beachten. Wenn man kleine Maßstäbe hat, also sehr große Karten zeichnet, hat man sehr hohe Punktdichte. Das heißt also, die Pixel dieses Weges, da fallen also sehr viele auf einen Punkt dann in der Projektion. Das sollte man unter Umständen ausdünnen. Ansonsten kriegt man hässliche Verdickungen rein, gerade wenn man transparente Linien macht. Man nennt das Generalisieren, also einfach Punkte dann rauswerfen, die dann zu viele Details darstellen würden. So, zweites Problem, halbtransparente Linien, was man zum Beispiel für Grenzen gerne nimmt. Wenn die sich kreuzen, haben wir zweimal Transparenz übereinander gelagert, kommt also bloß noch die Hälfte vom Licht durch, sieht doof aus. Also müssen wir auch hier versuchen, einen Trick zu machen, und zwar alles in einer Einheit, erstmal die gesamte Maske zu erzeugen und dann nur einmal zu zeichnen. Solange alle Linien gleich dick sind, geht das auch einfach. Schwierig wird das an dieser Stelle, diese sächsisch-böhmisch-bayerische Grenze hier, wenn man genau hinguckt, dort haben wir zwei verschiedene Linienstärken, dort kriege ich das so nicht hin. Da habe ich auch noch keine richtige Idee, wie man das machen könnte. Okay, so, zusammengesetzte Wege. So, zusammengesetzte Wege, wir wollen also oftmals Linien haben, die einen Rand haben, sowas wie Straßen, ist auf Karten einfach so üblich, das so zu malen. Man in OpenStreetMap Rendering-Sprech heißt das also Casing für den Rand und Core für die Füllung. Das zeichnen wir einfach übereinander. Also erst Casing, einfach eine breite schwarze Linie und eine dünne bunte Linie drüber. Also eigentlich kein Geheimnis. Problem ist, was machen wir an Kreuzungen? Wenn sich zwei Straßen kreuzen, wäre das blöd, wenn diese schwarzen Linien, diese Ränder durchgehen. Wie man das links sieht, die rote und die gelbe. So, währenddessen bei einer Eisenbahnlinie, also von der Straße auf eine Eisenbahnlinie abbiegen, ist sicher nicht so richtig gesund. Dann ist das sicher ganz sinnvoll, wenn man die Eisenbahnlinie durchzieht. Wie macht man es? Also man zeichnet erst alle Casings von den Straßen, also erstmal die dicken schwarzen Linien und dann alle Cores von den Straßen. So, da ist also alles Schwarzes gezeichnet. Dann sollte man bloß dann die Priorität beachten, dass also die rote Linie über die gelbe drüber geht, dass also die Hauptstraße sozusagen durchgeht und die Nebenstraße endet. Das sind also so Details, wo man drüber nachdenken muss. Hier im Rechten, wie gesagt, eine Eisenbahnkreuzung, dort ist es natürlich sinnvoll, wenn also nicht so eine Abbiegerelation angedeutet wird. Gut, Brücken, wie liegen wir in der Zeit? Ein paar Minuten habe ich noch. Ja, Brücken sind im OpenStreetMap durch einen höheren Layer angegeben, also einfach einen Tag. Wird man also einfach mit einem höheren Layer später malen. Tunnel haben einen niedrigeren Layer, also negativen üblicherweise. Wird man also vorher malen. Wir malen also Layer für Layer. Haben allerdings bei Brücken auf der linken Seite die Besonderheit, wenn wir das einfach mit dem Casing drüber malen, dass wir dann den dicken schwarzen Strich am Brückenende drüber kriegen über die Straße. Wollen wir natürlich nicht. Aber da kann man mit den Linienenden tricksen, dass man für das Chor einfach gerade abschneidet und für die Füllung dann einfach die Linie ein bisschen weitergehen lässt, dann überdeckt das. Hat auch eine kleine Macke. Wenn Sie noch eine Straßenbahnlinie drüber malen wollen und Brücken dabei haben, haben Sie Unterbrechungen. habe ich auch noch keine richtige Idee, wie man das sauber macht. Beides gerade abschneiden funktioniert übrigens nicht. Kann ein Fehler in der Grafikbibliothek sein, weiß ich nicht. So, Tunnel, jetzt wird es interessanter. Ja, da wollen wir ja ein bisschen aussparen. So, das kann man auch machen. Ich zeichne also einfach mit voller Transparenz. Das heißt, wir lassen also gar nichts durchscheinen und ersetze für die Füllung. Problem ist bloß, wenn da schon ein Wald drunter ist, schneidet es mir den Wald auch raus. Das ersetzt also komplett alles. Deshalb dieser Trick mit den einzelnen Bildern zeichnen. Dann habe ich den Wald in ein extra Bild und ich habe nur das Bild meines Straßenverlaufs, nur dort wird rausgeschnitten. Und dann klebe ich die Bilder übereinander und alles ist gut. Okay. So, kleines Beispiel, mein schönes Testbeispiel, wer kennt's? Das ist hier bei Freital in der Nähe, der Vereinigte Weißritzer, die Autobahn Dresden-Prag. Das sieht also dort ziemlich verrückt aus. Die kommt aus dem Tunnel, geht über eine Brücke und geht wieder in den Tunnel rein. So, einfache Flächen ist auch nichts weiter als ein Linienzug. Müssen wir also über die Text ermitteln, dass das eine Fläche ist. Ja, wird also einfach in Kairo ganz normal also auch gezeichnet, einfach den Rand zeichnen und dann entsprechend mit einer Filloperation dann gefüllt. Ich kann das mit einer einfachen Farbe füllen, ich kann einen Farbverlauf nehmen, das wird bei Karten eher nicht vorkommen. Ich kann auch ein Muster nehmen, wie ich das hier unten mal angedeutet habe. Rechts dann nochmal, wie sieht das in Kartenbeispiel aus von dieser Region hier. Das ist also 50 Nord bis 51 Nord, 12 Ost bis 13 Ost, das Kartenstück. Also wer das Erzgebirge ein bisschen kennt, wird es wieder erkennen. So, multipolygonisch und interessanter. Die haben also mehrere Linienzüge. Wie wird es dargestellt? Wir haben also mehrere Wege und die werden zusammengefasst durch eine Relation, wobei Wege, die eine Außenkontur darstellen, dann einfach eine Rolle bekommen, Rolle Outer, und Wege, die eine Innenkontur darstellen, bekommen einfach die Rolle oder Rule Inner. So, damit wir das zeichnen können, müssen wir einfach, und es können einzelne Wege sein, also das muss kein durchgehender Weg mehr für so eine Kontur sein. Was müssen wir machen, damit wir das zeichnen können? Wir müssen erstmal alle Außenkonturen zusammensetzen. Das muss nicht nur eine sein, das gibt also mehrere Polygone. Wir müssen alle inneren Konturen zusammensetzen. Wir haben also dann eine ganze Menge geschlossene Wege, einmal für außen, einmal für innen. So, und jetzt müssen wir noch für die Orientierung sorgen. Die Außenwege müssen alle die gleiche Orientierung haben. Die Innenwege müssen auch alle gleiche Orientierung, auch genau die entgegengesetzte haben. So, wenn wir das haben, können wir mit einer Zeichenoperation das alles in einem Schritt malen. Gut, Küstenlinien, ich bin schon weit fortgeschritten mit der Zeit. Die werden ein bisschen anders gemacht. Hier haben wir einzelne Wege, die einfach durch das Tag Coastline gekennzeichnet sind. Hier haben wir allerdings eine Orientierung in den Küstenlinien. Es ist also festgelegt, so ein Weg, der eine Küstenlinie darstellt, ist das Land immer links in normalen Richtungen. So, wir müssen trotzdem also hier draus irgendwie ein Multipolygon bauen. Das Problem sind nicht die Inseln, die sind geschlossen. Das Problem sind die Ränder. Das schließt dann nicht das Polygon. Und da muss man einfach sich das mal anschauen, wie das aussieht. Wir haben also immer abwechselnd eine Meerlandgrenze und eine Landmeergrenze, wenn die Küstenlinie den Rand schneidet von unserer Karte. Ich muss also nichts weiter machen, als dann außen geschickt über den Rand diese Lücken zu überbrücken und habe dann auch wieder ein geschlossenes Multipolygon zum Zeichnen. So, Beschriftungen haben wir zwar zwei Probleme. Zum einen Kontrast. So, das Problem bei dem Kontrast ist einfach, ich kann ja einfach irgendeine Farbe wählen. Ich weiß ja nicht, was für eine Fläche gerade dahinter ist. Ob da gerade ein Wald dahinter ist oder ein Wohngebiet oder Häuser. Weiß also nicht, ob die sehr hell oder sehr dunkel ist. Trick ist also dieses hier herausstellen. Sprich also einfach den Rand in einer Komplementärfarbe ringsrum malen um die Schrift. Dann haben wir den Kontrast auf jeden Fall. Man könnte das machen, indem man den Rand der Schrift nachzeichnet, das Outline nachzeichnet. Ich mache es ein bisschen brutaler. Ich schiebe also einfach den Text ein paar Pixel in jede Richtung, zeichne erstmal in der Komplementärfarbe und dann an der richtigen Position in der gewünschten Farbe. Das funktioniert also ganz gut. So, zweite Problem ist, dass sich Texte überlagern. Da muss ich dann einfach mal die Boundingboxen mit der Texte mir angucken. Und wenn also schon die Fläche belegt ist, also neuer Text, dann die Boundingboxen andere Texte überschneiden würde, lasse ich den Text einfach weg. Sollte man natürlich die Reihenfolge des Textes priorisieren, dass man nach Möglichkeit die wichtigen Sachen drauf hat. Gut, Beschriften von Pfaden lasse ich mal weg. Ich zeige es bloß mal ein Beispiel. Stadtplan hängt an der Information an der Seite. Wir haben auch welche, wer einen braucht. Dann für die Straßenbeschriftung. So, kommen wir noch mal kurz zu den Höhendaten. SRTM-Daten hat man vorhin schon gehört in dem vorigen Vortrag, wie das funktioniert. Die sind also kein Teil von OpenStreetMap, ich kann sie mir aber einfach holen. Mit dem Abstand also 3 Bogensekunden, beziehungsweise so etwa 60, 70 Meter sind das. Kachelgrößen, also die werden geliefert in Form von Kacheln, Pixelkacheln, 1201 x 1201 Pixel, so dass wir immer ein Pixel Überschneidung haben. Die Daten sind in 16 Werte, die da drin stecken, das ist einfach hintereinander weggeschrieben. So. Problem dabei ist, nicht überall hat die Messung geklappt. Wenn ein Wert nicht gemessen werden konnte, haben wir dort stehen minus 32.768, also eine Tiefe, die nie vorkommt. Und wir haben Daten, keine Daten nördlich des 60. Breitengrades. Da kommen wir noch ein Stück weiter mit diesem Link. Allerdings ist dort die Lizenz nicht so ganz klar. Ich habe es zumindest bis heute noch nicht gefunden, wie man also diese weiteren Daten nutzen kann. Die schweigen sich dort auch schön aus. Gut, was machen wir da? Wir müssen also die Werte dazwischen interpolieren. Plus mal als Begriff Radial Basis Functions kann man das machen. Wir nehmen also einfach die Daten her oder die Punkte her, wo wir den Funktionswert haben und versuchen über diese daraus eine gemeinsame Funktion zu bilden. Und die Funktion können wir natürlich über die ganze Fläche berechnen und haben dann die fehlenden Punkte auch. Ja, zwei Funktionen war hier angegeben. Ich benutze diese lineare im Moment. Das funktioniert also hier schon ganz gut. So, was ich allerdings nicht machen kann, ist das Ganze als eine Fläche betrachten. Ich habe 1201 mal 1201 Punkte. Das heißt also, am Ende bekomme ich ein Gleichungssystem mit 1 Million Unbekannten, um diese Koeffizienten zu berechnen. Lösung vom Gauss-Algorithmus ist O von n hoch 3. Also wir kommen dann 1 Million hoch 3. Ja, das wollen wir nicht wirklich. Also einfach Kacheln machen und die Kachel drüber wandern lassen. So, innerhalb, wenn ich jetzt also die Punkte berechnet habe, ich habe die ja dann bloß auf den Rasterpunkten, brauche vielleicht eine Höhe dazwischen, mache ich einfach eine bilineare Approximation. Ich hätte das auch mit Radial Base Functions machen können. Ja, mache ich also einfach bilinear, also einfach irgendwie einen Mittelwert bestimmen. Rechts wieder das Höhenbild der Kachel, also einfach als Helligkeitswerte. So würde das aussehen. Hier unsere Region. So. Das könnte man also einfach als Helligkeitswert eine Schattierung drüber legen. Schöner ist es natürlich, eine echte Schattierung zu machen. So, wie machen wir das? Wir denken uns eine weit entfernte Lichtquelle, die parallele Strahlen draufschickt und gucken uns einfach den Lichteinfall auf diese Flächen an. Wenn wir das räumlich betrachten, dazu brauchen wir die Flächennormale und betrachten dann einfach den Winkel gegenüber der Flächennormalen. Das ist also einfach der Kosinus zwischen der Flächennormalen, also wenn wir von der Fläche senkrecht nach oben gehen, und der Richtung zu unserer Lichtquelle. Das kann man also ziemlich einfach ausrechnen und hat da draußen einen Helligkeitswert. Den muss ich noch ein bisschen normieren, um ein schönes Bild zu bekommen. So, hier mal das Beispiel auch wieder von unserer Region. Also man sieht hier das Erzgebirge Vogtland, die entsprechende Bergstruktur. So, letzter Punkt noch, die Höhenlinien. Höhenlinien. Schattierung haben wir also Flächen gehabt. Für Höhenlinien brauchen wir also jetzt eine Linie, die also immer auf einer bestimmten Höhe bleibt, zum Beispiel 100 Meter, und dazu entsprechend die Punkte. Nun sind die Punkte, wo wir unsere Höhen gegeben haben, die Rasterpunkte, natürlich nicht gerade die 100 Meter Punkte. Wir müssen uns also in Dreh finden, wie man also so eine Potenziallinie 100 Meter zum Beispiel bestimmen kann. Der Dreh dabei, also der Algorithmus, den ich da gefunden habe, ist der Marching Square Algorithmus. Ich gucke mir also einfach so eine Zelle an und bewerte diese Zelle erstmal. Guck also an, ist also der Eckpunkt oder sind die 4 Eckpunkte höher oder niedriger als meine gewünschte Potenzialhöhe? Da gibt es 16 Fälle, was da auftreten kann, also von alle kleiner bis alle größer. Und je nach Fall geht dann also entsprechend eine Linie durch diese Zelle durch, in einer bestimmten Richtung. Wo die genau am Rand schneidet, kann ich mir dann einfach linear interpolieren. Aber ich habe erstmal eine Aussage über diese 16 Fälle, welche Kanten sie überhaupt schneidet. So, diese 16 Fälle muss ich unterscheiden. Es gibt noch eine Besonderheit bei 5 und 10 dieser Fälle. Da habe ich 2 Möglichkeiten, die muss ich bloß einheitlich behandeln, damit das vernünftig aussieht. So, das mache ich also einfach, jede Zelle bewerten, eine dieser Nummern vergeben, dann die Schnittpunkte linear interpolieren. Dann habe ich lauter kurze Streckenstücken und die sortiere ich mir dann einfach, setze dann so ein Polygon zusammen und zeichne dann die durchgehende Höhenlinie. Das sehen wir auf der rechten Seite. Und damit habe ich es auch geschafft. Sie sehen, ich habe also sehr schnell reden müssen, habe einiges leider weglassen müssen. Aber gut, ich denke, wir haben trotzdem noch ein kleines bisschen Zeit, wenn es noch Fragen geben sollte.
Ist es viel oder kann ich es wiederholen?
Ich versuche laut zu sprechen.
Gut.
Wie wird denn die Kontinentaldrift gehandelt und beschrieben? Also das amtliche Koordinatensystem ist ja seit 1989 70 Zentimeter gewandert.
Wir haben eine Genauigkeit von 3 bis 10 Metern. Denkt man 30 Jahren mal drüber nach. Ist jetzt auch nicht mein Problem für die Kartografie. Ich nehme die Daten, wie sie sind. Ja, also mir ging es wirklich um das Kartenrendern. Nächstes Jahr um OpenStreetMap-Erfassung. Ich erfasse dort zwar auch nach wie vor ein bisschen mit, aber mir ging es wirklich um die Kartendarstellung. Ja? Also es ging jetzt darum, wie Google an die guten Höhendaten rankommt. Keine Ahnung.
Gehen zu den Landesvermessungsämtern und kaufen Sie sich. Kommt aufs Land drauf an.
Also für Sachsen habe ich in OpenStreetMap die Diskussion verfolgt. Da gibt es große Diskussionen, unter welcher Lizenz die Geodaten liegen. Das ist noch nicht so klar. Das hat ja nichts zu sagen. Wir sind in den USA. Es gibt Diskussionen darüber, das freizugeben, aber also kam letztens eben, wie gesagt, in der Mailingliste. Ich weiß aber nicht, wie der Stand ist. Also es gab auf jeden Fall Probleme.
Können Sie die Frage nochmal
durchlesen? Ich habe es gar nicht noch.
Vielleicht sind das User-Beiträge über SketchUp, die haben so einen Teil der Modellierer. Das kann
sein, dass. Also hier kam die Frage nochmal zur 3D-Modellierung, über, dass das User-Beiträge über SketchUp sind, ein entsprechendes Modellierungstool. Aber man muss auch sagen, also erstmal Höhendaten sind nicht Teil von OpenStreetMap. Auch wenn der vorige Vortrag ein bisschen was anderes gesagt hat, da ging es um Gebäudehöhen. Also Geländehöhen sind nicht Teil von OpenStreetMap. Wird viel in Karten zusammengerendert, können wir uns mitholen, aber soll dort explizit auch nicht rein. Also eine Berghöhe wird natürlich eingetragen, aber eben jetzt keine Profildaten.
Hm? Aber nochmal zurück zum Rendern.
Ja?
Erstmal gut ab, dass man sich das so selber so zusammenstellt. So ganz nachvollziehen kann ich die Motivation trotzdem noch nicht, weil.
Ich wollte mir das beweisen.
Ja, ja, also genau. Sag ich ja, gut ab. Aber ansonsten, man kann sich es auch beweisen, wenn man die, ich weiß es nicht, im Moment stehen glaube ich so 30 Renderer-Tools, die es da gibt, wenn man die mal ausprobieren würde.
Es ist 2011 standen sie halt noch nicht zur Verfügung. Da war es im Wesentlichen Mapnik und Mapnik konnte nicht mit Overpass API. Und ich habe die Datenbank schlicht und einfach nicht reingekriegt. Das war der Hauptanlass, dass ich den Renderer geschrieben habe. Ich hatte vorher allerdings schon angefangen, bereits 2008, als ich OpenStreetMap kennengelernt war, mit TK Canvas das einzuschreiben. Da hatte ich also die wesentlichen Ideen auch schon gehabt zu der Zeit. Natürlich kann TK nicht alles. Zum Beispiel gedrehter Text ist in TK meines Wissens nach wie vor nie wirklich möglich.
Wie ist es denn jetzt im Nachgang? Weil
ja, nicht, der Nachgang ist. Die
wirtschaftliche Geschichte von wegen, es sind eventuell Sunken Coasts, weil es vielleicht doch noch einen Renderer gibt, der das auch gut und vielleicht schneller kann?
Ich denke, ich kann es gut genug. Also, ich hatte Mepeljari mal noch im Vergleich gesehen. Da habe ich also nie unbedingt das besser gesehen. Kann sein, dass derjenige, der das gemacht hat, es nicht besser konfigurieren konnte. Ist auch möglich, kann ich nicht sagen. Ich bin mit der Qualität zufrieden und ich brauche meinen im Moment auch nach wie vor, hier brauchen wir die zweite Auflage gerade. Es ist geplant, einen Kammwegführer fürs Erzgebirge zu machen, also den historischen Kammweg, der auf der böhmischen Seite im Wesentlichen läuft. Da sind die Karten auch schon vorbereitet. Wird wahrscheinlich im Sommer kommen. Ja. Also im Moment habe ich auch mehr mit solchen kleinen Karten zu tun, als mit diesen Landkarten.
Aber insgesamt gut ab.
Moment. Das ist jetzt eigentlich das Letzte, was ich gemacht habe, war eigentlich was ziemlich Triviales, und zwar Tracks mit Pfeilen zu versehen, also frei definierbaren Pfeilen zu versehen. Das haben wir auch wieder von Jakobsweg gebraucht. Der verläuft ja nur in eine Richtung und da wollten wir also die Wegrichtung angeben. Das ist natürlich blöd, dass der gerade von Ost nach West verläuft, also von rechts nach links. Das ist also ein bisschen ungewohnt auf den Karten. Deshalb ist das sinnvoll, dort auch Pfeile zu machen. Aber das war eigentlich eine kleine Übung. Ja?
Wegen der Aufzeichnung noch.
Eine Anmerkung: In Sachsen haben wir etliche Tagebauseen. Als die Höhendaten erfasst wurden, waren die oft noch leer. Deswegen, wenn man die Schattierung über die Seen drüber legt, hat man dort jetzt so eine Art Tiefenangaben.
Das könnte man machen, wenn man das will. Also das trifft auch Fatalsperrenstickel zu. Die sind ja auch nicht immer gleich voll. Wenn die Erfassung gerade erfolgt ist, wenn die Talsperre relativ leer war, hat man dort also auch diese Informationen mit. Das ist klar. Kann man ja machen. Man kann ja die Reihenfolge ändern, dass man eben die Wasserflächen vorher zeichnet, vor der Höhenschattierung, dann hat man genau diesen Effekt. Dass man dort zumindest einen Hinweis auf den Höhenverlauf hat.
Dann bedanken wir uns vielmals und wünschen noch einen schönen Tag.